würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir beginnen. Ich darf Sie jetzt einmal alle ganz herzlich bis auf die Referenten ersuchen, die Mikros und die Kameras zuzumachen während der Vorträge. Sie haben dann während der Diskussion Fragen natürlich Zeit, Sie und ihr alle euch einzubringen. Ja, dann sage ich einmal herzlich willkommen im virtuellen Presseraum vom Presseclub Concordia, zur ersten virtuellen Pressekonferenz der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Anlass für diese Pressekonferenz ist ja die bevorstehende Jahrestagung der Gesellschaft, die auch ja, virtuell stattfinden wird und nicht wie ursprünglich geplant in Graz. Wir alle kennen den Grund dafür. Das ist natürlich das Thema Nummer eins, die Pandemie. Und das Coronavirus bzw. die Covid-19-Erkrankung stehen ja auch heute im Mittelpunkt dieser Pressekonferenz. Ich freue mich wirklich, dass so viele jetzt dabei sind, uns auch hierher gefolgt sind. Noch einmal schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Für die, die mich nicht kennen, darf ich mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Barbara Urban und ja, ich werde in der folgenden Stunde die Koordination und die Moderation übernehmen. Ich hoffe, es läuft alles gut. Am Anfang vielleicht ein paar Hinweise. Wenn Sie mit dem Cursor, mit der Maus in den rechten oberen Bildschirmrand fahren, können Sie einstellen die Bildschirmansicht, ob Sie Galerieansicht oder Sprecheransicht möchten. Ich würde fast vorschlagen, während der Vorträge die Sprecheransicht zu wählen. Zweiter wichtiger Punkt: Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Ja? Also es gibt dann die Möglichkeit, ab Mittag, frühen Nachmittag für diejenigen Kollegen, die jetzt nicht dabei sein können, die können sich dann dieses Pressegespräch im Nachhinein anschauen. Den Link erhalten Sie dann mit den Presseunterlagen. Ja, dass ich Sie ersucht habe, Mikrofon und Kamera abzuschalten inzwischen, also während der Vorträge, habe ich schon gesagt. Kurz zu den Presseunterlagen, die erhalten Sie jetzt gleich oder haben Sie schon erhalten per E-Mail als Word-Dokumente. Sie bekommen aber natürlich auch den Link zur gesamten Pressemappe, wo Sie dann alles downloaden können, inklusive natürlich der CVs und Fotos der Referenten. Ja, und weiterer Informationen auch zum Kongress. Jetzt noch ganz kurz das Thema Fragen. Ich würde Sie ersuchen, wenn Sie eine Frage haben an den jeweiligen Referenten. Wir werden das immer nach dem Vortrag Ihre Fragen beantworten, dass Sie einfach das Wort Frage in den Chat schreiben. Wenn Sie unten schauen am Bildschirm, wenn Sie mit der Maus drüber fahren, tut sich der Chat auf und da können Sie einfach das Wort Frage hineinschreiben. Und natürlich können Sie auch Ihre Frage formulieren und dort hineinschreiben, nur während des Vortrags kann das niemand beantworten. Also auch das würde nachher beantwortet werden. Ich darf Sie dann der Reihe nach aufrufen und werde Sie dann auch noch einmal daran erinnern, bitte Ihr Mikrofon und wenn Sie möchten, auch Ihre Kamera freizugeben, damit wir da wirklich miteinander kurz reden können. So, ich hoffe nun, ich habe nichts vergessen und dann werden wir es später sagen und darf jetzt ganz, ganz herzlich unsere Referenten endlich begrüßen und auch kurz vorstellen, worum es in den Referaten gehen wird. Ja, das, wie schon eingangs gesagt, das zurzeit alles beherrschende Thema ist die Corona-Pandemie und die Lungenfachärztinnen und Lungenfachärzte stehen hier in der ersten Reihe. Sie kämpfen sozusagen an vorderster Front, wenn mir diese martialische Formulierung erlaubt ist. Und so auch unseren drei Referenten. Und ganz herzlich darf ich zuerst als Ersten begrüßen, den Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie. Es ist Primarius Universitätsprofessor Dr. Ernst Eber. Er ist aus Graz heute sozusagen bei uns dabei. Er ist Vorstand der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde und Leiter der klinischen Abteilung für pädiatrische Pulmonologie und Allergologie und des CF-Zentrums, also zystische Fibrose, an der Medizinischen Universität in Graz. Herzlich willkommen, Herr Professor. Er wird das Eingangsreferat halten und er wird Ihnen einerseits den Kongress, die virtuelle Jahrestagung unter dem Motto Lung on Air im Überblick vorstellen. Und er wird aber auch aus seinem Fachgebiet auf das sehr wichtige Thema Kinder in der Pandemie eingehen, also Covid-19 aus pädiatrischer Sicht. Als Zweiten darf ich sehr herzlich begrüßen aus Linz den Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, Primarius Privatdozent Dr. Bernd Lamprecht. Herzlich willkommen, Herr Dozent. Herr Dozent Lamprecht ist Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde im Kepler Universitätsklinikum und er ist stellvertretender Dekan der medizinischen Fakultät am Johannes Kepler Universität Linz. Und er wird in seinem Referat zwei sehr interessante, sehr spannende Themen behandeln. Das eine ist das Post-Covid-Syndrom, also was passiert mit Menschen, die Erkrankung eigentlich überstanden haben, aber eben nicht ganz, oder was ist das eigentlich? Und das zweite ist das Thema Medikamente. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Welche Medikamente sind denn heute erfolgversprechend? Was hat man denn gelernt? Und last but not least freue ich mich ganz besonders, einen Gast aus Deutschland jetzt begrüßen zu dürfen, aus Hannover, Professor Dr. Tobias Welte. Herzlich willkommen. Professor Welte ist der Past President der Europäischen Gesellschaft, also der European Respiratory Society, und er ist Vorstand der Klinik für Pneumologie, Medizinische Hochschule Hannover in Deutschland. Und er wird das Thema SARS-CoV-2, Covid-19 aus der Sicht des Infektiologen behandeln. So, und somit bin ich am Ende in meiner Einleitung und darf an Herrn Professor Eber übergeben und Sie gleich um Ihren Vortrag bitten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Urban, für die Einleitung und die einführenden Worte. Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie dieser Einladung zu dieser Pressekonferenz, zu dieser virtuellen Pressekonferenz so zahlreich gefolgt sind. Und wie Frau Urban bereits ausgeführt hat, möchte ich hier vor allem zwei Punkte behandeln. Das eine ist der Kongress. Ihnen einen kurzen Rückblick auf die Geschichte sozusagen hier zu geben, die Entstehungsgeschichte und wie der Kongress aufgebaut ist und dann auch noch auf die Covid-Situation bei Kindern eben einzugehen. Sie wissen, 2020 ist nicht alles anders, aber sehr vieles ist anders, so auch bei der ÖGP. Wir haben bereits sehr früh damit begonnen, uns auseinanderzusetzen, wie wir diesen Kongress abhalten wollen. Es ist jetzt Oktober, aber bereits im Mai haben wir beschlossen, den Kongress virtuell zu organisieren, nachdem wir bereits eigentlich ein fast fertiges oder zumindest sehr weit gediehenes Programm hatten für einen physischen Kongress. Aber uns erschien es, und das ist auch schon durch die Frau Urban angedeutet worden, ganz wichtig, hier auf Sicherheit zu setzen, gerade eben, weil Pneumologen und Pneumologinnen hier an vorderster Front stehen, natürlich gemeinsam mit den Intensivmedizinerinnen und auch den Infektiologen. Und somit haben wir, wie gesagt, auf eine sichere Karte gesetzt und wollten den Kongress eben auf jeden Fall stattfinden lassen, auch weil wir als Gesellschaft es für wesentlich halten, hier verlässlich zu sein, verlässliche Partner zu sein für die Kollegen und Kolleginnen, aber auch für die Industrie und einen Kongress jedenfalls stattfinden lassen zu wollen. Und dieser wissenschaftliche Austausch und auch die Fortbildung sind uns sehr wichtig und daher haben wir auch für diesen Kongress versucht, möglichst viel von dem hinüberzuretten in den virtuellen Raum, was wir sonst im physischen Kongress haben. Das heißt, wir haben nach wie vor sehr viele Sitzungen, wir haben parallele Sitzungen an den drei Tagen. Ich habe vergessen vorher zu sagen, also der Kongress findet statt vom kommenden Mittwoch bis Freitag, also vom 14. bis zum 16. Oktober, also auch an drei Tagen, nicht wie üblich Donnerstag bis Samstag, sondern Mittwoch bis Freitag und zwar am Nachmittag. Wir beginnen erst Mitte Nachmittag an jedem Tag, um auch möglichst vielen Kollegen und Kolleginnen, sowohl im klinischen Bereich, im Spitalsbereich, wie auch im niedergelassenen Bereich, die Teilnahme zu ermöglichen. Das geht also von Mitte Nachmittag bis in den frühen Abend hinein. Wir haben deutlich über 30 Sitzungen nach wie vor, also das ist eine hohe Zahl für einen virtuellen Kongress und haben eben auch diese Parallelsitzungen. Mit dem Vorteil, dass man ja hier nicht, wenn man eine Parallelsitzung oder eine Sitzung besucht und die andere eben nicht besuchen kann in der gleichen Zeit, dass man das auch nachschauen kann. Also das ist durchaus jetzt ja auch ein Vorteil mit diesen virtuellen Formaten. Von diesen über 30 Sitzungen haben wir gut ein Drittel aktuellsten und aktuellen Themen gewidmet, also über ein Drittel der Sitzungen behandelt Updates, Hot Topics. Die Sitzungen werden so ablaufen, dass sie ein bisschen verkürzt sind, jede für sich, nur eine Stunde mit 3 Vorträgen. Diese Vorträge sind voraufgenommen, was den großen Vorteil hat, dass die Vorträge auch sicher in der Zeit bleiben, aber dann auf jeden Fall mit Live-Diskussion. Also auch die Interaktion wird nicht zu kurz kommen. Auch die Industrie wird dabei sein und auch mit der Industrie wird man interagieren können. Das heißt, ich denke, wir haben insgesamt ein sehr, sehr attraktives Programm zusammengestellt, das wiederum, wie schon in den Jahren zuvor, mit großer Betonung auf Interdisziplinarität und auch Interprofessionalität steht. Wir wollen die Klinikärzte, die Spitalsärzte genauso hier ansprechen wie die Niedergelassenen, aber auch die Atemphysiotherapeutinnen oder kardiorespiratorischen Physiotherapeutinnen und auch die Pflege. Wie auch zuletzt haben wir auch diesmal natürlich nationale Experten geladen für diese Vorträge, aber auch eine große Anzahl von internationalen Experten und Expertinnen. Und aus gegebenem Anlass haben wir natürlich einen Schwerpunkt gesetzt auf Covid-19. Wir haben 2 Covid-19-Spezialsitzungen geplant, die das Thema aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten werden, von der Grundlagenforschung über die Epidemiologie bis hin zu klinischen Aspekten. Und wie schon von Frau Urban eingeleitet, gehen wir auch in dieser Pressekonferenz vor allem dann in weiterer Folge auf das Thema Covid-19 ein. Covid-19 wird aber auch Thema bei weiteren Sitzungen sein. Es sind auch zahlreiche freie Beiträge eingelangt, durchaus mindestens ebenso viel, um nicht zu sagen ein bisschen mehr sogar als für physische Kongresse. Also das wird auch gut angenommen von Kollegen und Kolleginnen, die hier Beiträge einreichen. Und das sind auch deutlich über 10 freie Beiträge zum Thema Covid-19, unter anderem auch eine Untersuchung, die ich jetzt ein bisschen herausheben und betonen möchte. Das ist eine Untersuchung, die im Rahmen der LEAD-Studie, das ist eine Wiener Kohortenstudie, durchgeführt worden ist an über 12.000 Personen, die aus meiner Sicht sehr, sehr interessante Ergebnisse auch geliefert hat zur Prävalenz von SARS-CoV-2-Infektionen. Und diese Arbeit wird am Donnerstag präsentiert werden, am Donnerstagnachmittag natürlich von 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr im Rahmen der oralen Posterpräsentationen. Das ist eine Sitzung, wo durch eine Fachjury dann auch die besten, jeweils besten Poster prämiert werden. Natürlich inkludiert das Programm des Kongresses auch andere Hot Topics und Updates zu einem ganzen Spektrum von Themen. Es soll ja die Pneumologie in ihrer gesamten Breite hier wiedergespiegelt werden. Das heißt, die üblichen Kernthemen unseres Fachgebiets, COPD, Asthma, Allergie und Umwelt, Rehabilitation, pulmonale Hypertonie, schlafbezogene Atemstörungen, interstitielle Lungenerkrankungen und natürlich auch last but not least der Lungenkrebs werden aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und präsentiert. Ein bisschen hervorheben möchte ich auch noch neue und neuere spannende Entwicklungen auf dem Gebiet der interventionellen Diagnostik. Also es geht hier um Bronchoskopie und assoziierte Prozeduren und auch die Pathobiologie. Wenn man über zielgerichtete Therapien, personalisierte Therapien spricht, wenn es um das Lungenkarzinom geht, dann wäre das ohne dieses Fachgebiet und ohne die Erkenntnisse hier gar nicht möglich. Natürlich in Österreich über lange Jahre, Entschuldigung, leider ein Dauerbrenner, Rauchen. Auch hier wieder ein Fokus. Da gibt es eine Sitzung zu Rauchen und Dampfen. Und vor allem auch, was sich getan hat in Österreich in den letzten 12 Monaten seit der Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie. Das ist ja ziemlich genau ein Jahr her. Auch das wird in einer eigenen Sitzung besprochen. Und jetzt wirklich last but not least, bevor es zu Covid geht, aus meinem eigenen Fachgebiet der pädiatrischen Pneumologie, da gibt es eine Sitzung, in der auch neue Erkenntnisse präsentiert werden zur zystischen Fibrose, also CF, neue therapeutische Ansätze, durchaus ein Durchbruch, der hier in den letzten Jahren auch stattgefunden hat, der dazu führt, dass 85% aller CF-Patienten ab jetzt sozusagen, zumindest in der nahen Zukunft, behandelt werden können mit sehr, sehr zielgerichteten Therapien, die mutationsspezifisch sind für diese Patienten. Wie gesagt, dann deutlich mehr noch natürlich im Rahmen des Kongresses. Das heißt, summa summarum, was den Kongress betrifft, wir haben uns sehr bemüht, dass das Beste, was wir haben, hier hinüberzureden in den virtuellen Raum. Ich denke, das ist auch gut gelungen. Wir werden es am Ende des Kongresses wissen, was besser und was vielleicht nicht ganz so gut gelungen ist. Tatsächlich spricht dieser Kongress sehr, sehr viele unterschiedliche Berufsgruppen an und auch unterschiedliche Settings an. Auch Studierende wollen wir auch heuer wieder ganz besonders ansprechen. Die können kostenfrei teilnehmen und das ist auch an den medizinischen Universitäten Österreichs gut verbreitet, diese Information worden. Insgesamt sind die Teilnahmegebühren, muss man sagen, sowieso günstiger als bei einem physischen Kongress. Was ich noch nicht erwähnt habe, was ich jetzt aber noch unbedingt tun möchte, auch dieser Kongress, dieser erste virtuelle Kongress der ÖGP, wird gemeinsam zum vierten Jahr in Folge mit der Österreichischen Gesellschaft für Thoraxchirurgie veranstaltet, die auch in den Sitzungen natürlich vertreten ist und auch interdisziplinäre Sitzungen zwischen diesen beiden Gesellschaften wurden organisiert. Das heißt, ich glaube, es wird insgesamt sehr interessant werden, sehr spannend werden und die Interaktion, die ja so wichtig ist und schon angesprochen worden ist, die natürlich niemals ersetzt werden kann im virtuellen Raum im Vergleich zu einem physischen Kongress, hoffen wir doch, dass sie nicht zu kurz kommen wird. Jetzt möchte ich noch zu Kindern in der Pandemie, also zu Covid-19 aus pädiatrischer Sicht ein paar Worte sagen, weil es hier natürlich ein paar Besonderheiten gibt bei Kindern, die auch im Rahmen des Kongresses dann noch im Detail diskutiert werden. Es ist ja so, dass nur etwa, also die Zahlen gelten jetzt für Österreich, nur knapp 8% aller bisher in Österreich mit SARS-CoV-2 infizierten Personen gehörten der Altersgruppe 0 bis 14 Jahre an. Das sind jetzt deutlich weniger als die 0 bis 14-Jährigen ausmachen in der Population. Nur 1,5% circa waren unter 5 Jahre alt. Das ist der Stand von vor wenigen Tagen. Bisher gibt es über 4.000 Kinder und Jugendliche, die mit SARS-CoV-2 infiziert wurden, also nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert wurden. Nur knapp über 1% dieser Kinder, das heißt von 4.000, also 40 plus, vielleicht 50, 60, ich kenne nicht die aktuelle Zahl des heutigen Tages, musste bisher stationär behandelt werden, also eine sehr, sehr kleine Zahl, Gott sei Dank, von Kindern und Jugendlichen. Und davon wiederum eine nur sehr kleine Minderheit auf Intensivstationen. Das heißt, es gibt zwischen Kindern und dem Verlauf der Erkrankung zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen deutliche Unterschiede. Und die Ursachen für diese altersabhängigen Unterschiede sind zum Teil gar nicht wirklich bekannt. Es gibt ein paar Hypothesen. Tatsache ist auf jeden Fall, Kinder werden seltener infiziert, sind in der Regel seltener und auch milder symptomatisch. Und die Symptome sind nicht selten auch weniger typisch als bei Erwachsenen. Es gibt ein paar Hypothesen, wie ich schon erwähnt habe, warum bei Kindern die Krankheitsverläufe abgeschwächt sind oder sein könnten, beziehungsweise auch die Erkrankung insgesamt seltener auftritt. Das hat vermutlich mit dem ACE2-Rezeptor zu tun. Das ist ja die Eintrittspforte für das Virus, um in die Zellen des Wirts einzudringen. Und da gibt es ganz schöne Daten dazu, dass die Expression dieses Rezeptors, also das, was das Virus braucht, deutlich abhängig ist vom Alter. Also eine positive Korrelation mit dem Alter. Das heißt, Kinder unter 10 Jahren haben hier die niedrigste Expression. Das heißt, das Virus hat, wenn man so möchte, hier am wenigsten mögliche Andockstellen. Auch höhere zirkulierende Rezeptorspiegel könnten hier eine Rolle spielen. Und was ganz spannend auch ist, wenn man in die jungen Kinder schaut, in diese Altersgruppe, dann sieht man ja auch, dass Säuglinge durchaus zwar selten infiziert sind, aber eher zu schwereren Krankheitsverläufen neigen als dann ein bisschen ältere Kinder. Und da kommt diese sogenannte angeborene Immunität hinein oder dieses Schlagwort der trainierten angeborenen Immunität. Was meint man damit? Man meint damit, dass Kinder typischerweise, ganz besonders im Winterhalbjahr, relativ viele virale Infekte durchmachen. Das ist bekannt. Und natürlich auch in dieser Zeit sehr, sehr viele Impfungen durchgeführt werden, typischerweise. Jedes Land, Österreich, hat einen Impfplan, der ganz besonders intensiv gespickt ist mit Impfungen im ersten Lebensjahr. Und damit könnte es der Fall sein, dass durch diese viralen Infekte einerseits und die Impfungen andererseits diese Immunität bei Kindern sozusagen trainiert wird und das zu einer höheren Aktivierung des angeborenen Immunsystems führt, die wiederum dann möglicherweise hilft, diese Erkrankung eher abzuwehren oder nur sehr mild verlaufen zu lassen. Und das könnte auch eine Erklärung sein, warum Säuglinge möglicherweise doch schwerer erkranken können, weil die eben noch nicht so weit sind, weil dieses Training, wenn man so möchte, des Immunsystems dann noch nicht in diesem Maße stattgefunden hat. Was auch wichtig ist, dass Kinder vor allem innerhalb der Familien infiziert werden und dass die reduzierte Empfänglichkeit für Infektionen, aber auch subklinische Infektionen, das heißt Infektionen, die so wenig auffällig verlaufen, weil die Kinder vielleicht komplett ohne Symptome sind oder nur sehr milde Symptome haben, zu diesen niedrigen Fallzahlen bei Kindern beitragen. Vielleicht ganz interessant am Rande, eine vertikale Infektion in der Schwangerschaft, das heißt von der Mutter auf das Kind, wurde auch, das ist ja lange diskutiert worden, ob das möglich ist, wurde zumindest einmal beschrieben, so wie auch der Nachweis von Virus von SARS-CoV-2 in der Muttermilch. Immer wieder geht es hier um Schulen natürlich, um Kindergärten hier auch, was ganz klar gezeigt worden ist, unter anderem in Australien, aber auch in anderen Studien, ist, dass die Sekundärinfektionen, also durch ein infiziertes Kind, in Schulen und in Kindergärten sehr, sehr niedrig sind, auch in Haushaltskontakten in der Regel niedriger sind und auch, dass die Indexfälle bei Infektionen in Haushalten ganz, ganz selten die Kinder sind. Also typischerweise stecken hier nicht die Kinder die Erwachsenen an, sondern Erwachsene die Kinder an. Das passt auch dazu, dass Infektionen in Schulen typischerweise eben nicht zu großen Ausbrüchen geführt haben. Und das wiederum steht jetzt im großen Gegensatz und im klaren Gegensatz zur echten Grippe, zur Influenza, wo es umgekehrt ist, wo typischerweise die Kinder die Ersten sind, die, wenn die Influenza-Saison kommt, erkranken und typischerweise Kinder diese Erkrankung mit nach Hause bringen und dort dann Erwachsene, ältere Erwachsene und alte Erwachsene, also Eltern und Großeltern, typischerweise anstecken. Was ja auch der Grund dafür ist, warum die Influenza-Impfung, die man bei Kindern durchführt, dann letztendlich auch Erwachsene und ältere Menschen ganz besonders schützt. Das konnte auch sehr schön gezeigt werden in Studien in Japan beispielsweise. Wenn es um die Symptome geht, sind Kinder häufiger asymptomatisch als Erwachsene. Es gibt natürlich auch asymptomatische Erwachsene. Und die für Erwachsenen typischen Symptome sind bei Kindern oft auch nicht im gleichen Ausmaß ausgeprägt. Ich meine damit das hohe Fieber, sehr oft bei Kindern gar kein Fieber oder nur sehr gering erhöhte Körpertemperaturen. Auch der typische trockene Husten bei Kindern seltener als bei Erwachsenen. Was wir gar nicht gesehen haben noch in unserer eigenen Erfahrung ist, dass Kinder dieses ganz typische Symptom des Verlusts des Geschmacks und des Geruchssinns gezeigt hätten. Also wir haben kein einziges Kind damit in unserem Einzugsgebiet gesehen. Das macht es aber auch so schwierig, dass man jetzt, wo die Infektwelle sozusagen beginnt zu rollen, man muss dazu sagen, sie fährt sehr langsam im Moment, also das ist ja doch deutlich gebremst, wenn man das vergleicht zu den Vorjahren, also wir haben deutlich geringere Zahlen in unseren Ambulanzen, aber im Prinzip sind die Viren dann alle da, also Rhinovirus gibt es ja das ganze Jahr, wie wir wissen, und es werden andere Viren kommen, RSV wird kommen, Influenza wird kommen, Parainfluenza etc. Schwierig wird es sein oder ist es, immer diese Unterscheidung zu treffen, wann wird eine Erkrankung des Respirationstrakts sozusagen durch SARS-CoV-2 verursacht sein und wann anders. Das ist klinisch auf jeden Fall überhaupt nicht möglich, sondern man wird in diesen Fällen natürlich um Testungen, ganz besonders wichtig natürlich im klinischen Bereich, nicht umhinkommen, weil wir ja Kinder dann nicht selten bei schwereren Formen aufnehmen müssen und diese Kinder dann natürlich adäquat kohortieren werden müssen. Also grundsätzlich schaut eine SARS-CoV-2-Infektion bei einem Kind typischerweise nicht anders aus als eine Infektion mit Rhinovirus oder RSV oder Parainfluenza-Virus oder Grippe vermutlich. In Ausnahmefällen, das ist die große Ausnahme bei Kindern, können Kinder auch schwer erkranken. Das sind Kinder, die in aller Regel auch Komorbiditäten haben, also wenn es darum geht, welche Kinder müssen auf Intensivstationen aufgenommen werden, weil sie so schwere Krankheitsverläufe haben, sind das typischerweise Kinder auch mit Komorbiditäten, also chronisch kranke Kinder. Todesfälle sind glücklicherweise sehr selten und sind zum Teil zurückzuführen auf eine Komplikation. Das ist das sogenannte Hyperinflammationssyndrom. Da gibt es unterschiedliche Abkürzungen, die in Europa anders lauten als in den USA, die gängigen. Also bei uns, es gibt dieses PIMS, also P-I-M-S, T-S steht für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome, Temporally Associated with SARS-CoV-2, also ein echter langer Zungenbrecher, oder auch unter dem kürzeren MIS-C, also MIS-C, Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, zurückzuführen. die Pathogenese dieses Hyperinflammationssyndroms, wie gesagt, ein seltenes Ereignis, aber dann eine oft oder nicht selten schwere Erkrankung, ist letztendlich unklar. Es gibt ähnliche Krankheitsbilder, die wir in der Pädiatrie gut kennen, wie zum Beispiel das Kawasaki-Syndrom, aber es ist doch etwas anderes. Es hat vermutlich zu tun oder ziemlich sicher zu tun mit Dysregulationen in der Immunität, also die T-Zellen sind hier im Zentrum und auch Autoimmunphänomene. Das tritt ja nicht unmittelbar im Rahmen der Infektion auf, sondern erst im Gefolge der Infektion, ist eine Spätkomplikation, etwa 4 bis 6 Wochen nach der Infektion, äußert sich dann in sehr, sehr hohem und anhaltenden, andauernden Fieber, hohen Entzündungsparametern und vor allem diese Multiorganbeteiligung beziehungsweise bis hin dann zu Organdysfunktionen und in, wie ich schon gesagt habe, in seltenen Fällen tödlichen Verläufen. Das war ein kurzer Abriss, den ich geben wollte, um die Besonderheiten in der Kinderheilkunde oder praktisch in der Pädiatrie für Covid-19 darzustellen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen lieben Dank, Herr Professor Eber. Ja, ich möchte es auch noch jene Kolleginnen und Kollegen begrüßen, die noch jetzt erst dazugekommen sind. Möchte darauf aufmerksam jetzt noch einmal machen, dass Sie gerne alle jetzt noch eine Frage stellen können. Sie können das gerne per Kamera und Mikro machen. Ich würde Sie nur bitten, entweder Ihre Kamera jetzt zu aktivieren oder in den Chat einfach, der Chat ist unten am Bildschirm, das Wort Frage hineinzuschreiben. So dann auch gleich für das nächste Referat. Im Moment dürfte alles soweit klar sein. Ich sehe jetzt gerade keine Fragen. Ich sehe auch nicht, dass eine Kamera angeht. Natürlich, wenn Sie im Nachhinein Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden und wir werden auch den Kontakt dann wiederherstellen, dass wir wirklich alle Fragen beantworten können. Ich darf noch einmal für die Kollegen und Kolleginnen, die sich jetzt noch dazu gesellt haben, erwähnen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird, ja, dass Sie darüber einfach Bescheid wissen. Und das ist dann eben auch für die Kollegen, die jetzt nicht dabei sein können, ab Mittag, Nachmittag kann man sich das dann ansehen. Ja, somit würde ich fast, ich sehe gerade eine Frage von der Sonja Krause. Liebe Frau Krause, Sie können die Frage gerne selber stellen, aber sie steht im Chat. Ich lese sie laut vor.
Danke.
Sind Sie da? Wunderbar.
Ich bin da, Entschuldigung. Bitte. Ich war jetzt zu langsam. Ja, ich wollte nur fragen, wir haben jetzt schon einige Ausbrüche in Schulen gesehen, auch in Kindergärten. Wie stehen Sie denn dazu, Herr Professor Eber, dass dann gleich immer von Schließungen und ganze Klassen mehr nach Hause geschickt? Also was wäre denn Ihr Rat, wie man mit solchen Fällen umzugehen hat? Also wie wird das auch im Winter weitergehen?
Ja, das ist natürlich ein extrem heißes Thema. Trotzdem danke für die Frage. Also grundsätzlich möchte ich nochmal wiederholen, dass das Risiko, und das weiß man, wie gesagt, vor allem aus Studien aus Australien oder aus einer Studie aus Australien, aber auch aus anderen, das Risiko der Übertragung von einem Kind zu einem anderen oder von einem Kindergartenkind jetzt, wenn wir zu den noch jüngeren gehen, zu einem anderen sehr, sehr gering ist. Das heißt natürlich nicht, dass das Risiko nicht gegeben ist. Das heißt, es wird hier natürlich ganz wesentlich, also noch einmal vielleicht die Zahlen, ich glaube, ich habe sie nicht unbedingt erwähnt. Also wir reden hier von einer sekundären Infektionsrate in Schulen von ungefähr 1,5% beziehungsweise von 0,5% in Daycare-Einrichtungen. Also das Risiko ist relativ gering, heißt aber natürlich nicht, dass es null ist. Und was ganz wesentlich in so einer Situation natürlich ist, dass man hier sehr rasch dran ist. Und das ist es ja, wo es sehr oft hapert im Moment, wenn es um das Contact Tracing geht. Also hier wird man versuchen müssen natürlich, um nicht immer wieder zum praktisch dann laufend zu kompletten Schulschließungen zu kommen, hier sehr rasch zu reagieren, möglichst die Kontakte die Kontakte rasch zu identifizieren, dann auch rasch zu testen, also diese durchaus massentesttauglichen Instrumente versuchen auch anzuwenden. Stichwort Gurgeltest, wobei das natürlich bei jungen Kindern ganz, ganz schwierig ist, weil die Kooperation hier oft nicht gegeben ist. Das heißt hier, aus meiner Sicht sollte man hier schnell sein, sollte man hier versuchen, alles zu tun, was möglich ist, um komplette Schulschließungen zu verhindern und trotzdem Sicherheit zu gewährleisten. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen um den Kern herumgeredet, aber im Einzelfall, denke ich, ist das der einzig mögliche Weg.
Dankeschön.
Eine
Vielen Dank, Frau Krause. Vielen Dank, Herr Professor. Ja, im Moment scheint es hierzu jetzt keine Fragen zu geben und somit würde ich vorschlagen, dass wir gleich zum nächsten Referat gehen. Und ich darf nun gleich bitten, den Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, Herrn Dozent Lamprecht, um seinen Vortrag zu bitten. Ich darf nur vielleicht noch ganz kurz darauf aufmerksam machen, Sie haben vor allen Dingen für die, die sich jetzt erst zugeschaltet haben. Sie haben rechts oben am Bildschirm, wenn Sie mit dem Cursor fahren, die Möglichkeit, die Bildschirmansicht einzustellen. Und ich würde empfehlen, während der Vorträge und gerade jetzt auch, wo wir eine PowerPoint-Präsentation haben, auf die Sprecheransicht zu gehen. Danke, Herrn.
Ja, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser virtuellen Pressekonferenz. Sie haben sehr ausführliche Presseunterlagen von Frau Urban erhalten, sodass ich mich hier jetzt bewusst kurz halten möchte, um dann auch ausreichend Zeit für Ihre Fragen im Anschluss noch zu haben. Einer der Aspekte, um den wir uns im Rahmen unserer Jahrestagung auch bemühen werden, ist die Frage, gibt es so etwas wie ein Post-Covid-Syndrom? Immerhin sind inzwischen in Österreich 56.000 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Also so viele positive PCR-Ergebnisse liegen jedenfalls vor. Die meisten davon erfreulicherweise inzwischen wieder genesen und auch nur 5-10% der Betroffenen so schwer erkrankt, dass sie eine Behandlung im Spital in Anspruch nehmen mussten. Gerade für Letztere aber stellt sich die Frage, ob möglicherweise die Überwindung der akuten Krankheitsphase, in der ein Lungenröntgenbild durchaus solche Verschattungen und eine Computertomographie solche ausgeprägten Befunde zeigen kann, ob also diese Überwindung der Akutphase vielleicht nur die erste Etappe eines insgesamt längeren Weges sein kann. Also möglicherweise körperliche, kognitive und auch psychologische Folgen realistisch sind, zumal wir das bei anderen schweren Viruserkrankungen wie SARS-1 oder auch in Zusammenhang mit ARDS in anderen Zusammenhang wiederholt beobachtet haben. Gerade schwere Verläufe, komplizierte Intensivaufenthalte bergen ein erhebliches Risiko für Folgeerscheinungen und für persistierende, also anhaltende Symptome. Wir stellen uns also gegenwärtig die Frage, ob solche residualen Symptome bei Patienten, die eigentlich als genesen bezeichnet werden, inzwischen ein negatives Abstrichergebnis haben, ob wir solche residualen Symptome als ein Post-Covid-Syndrom bezeichnen dürfen. Und müssen uns die Frage stellen, was meinen wir überhaupt mit Syndrom? Syndrom bedeutet im Prinzip das gleichzeitige Bestehen mehrerer Symptome, die eine gemeinsame Pathogenese haben. Das heißt, den Ursprung in der selben Ursache. Das würde bei Post-Covid-Syndrom bedeuten, eine Person müsste mehrere Symptome nach der Genesung aufweisen und all diese Symptome müssten sich auf die gemeinsame Ursache, nämlich die ursprüngliche SARS-CoV-2-Infektion, zurückführen lassen. Wenn das so gegeben sein sollte, drängt sich die Frage auf, welche Symptome könnten es denn sein, die so ein Syndrom dann bestätigen und bedingen könnten. Und die häufigsten Symptome, die in diesem Zusammenhang berichtet und beschrieben werden, sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit, wir bezeichnen das gerne als Fatigue, Atemnot in der Fachsprache Dyspnoe, aber auch neuropsychologische Symptome wie Depression, Ängstlichkeit, Schlafstörungen. Natürlich die Folgen von Organschäden, vor allem von thromboembolischen Ereignissen, also Blutgerinnungsstörungen, die gerade in der Anfangszeit noch nicht in dem Maße mit Aufmerksamkeit versehen gewesen sind, wie das jetzt der Fall ist. Oder vielleicht auch nur Muskelschwäche, ein Ernährungsmangel als Folge eines längeren Krankenhausaufenthaltes und schließlich natürlich die immer gefürchteten Veränderungen am Lungengewebe nach einer Lungenentzündung. Wenn man sich Statistiken ansieht und Publikationen ansieht, die Patientinnen und Patienten untersucht haben, die aus dem Krankenhaus nach einem Intensivaufenthalt hier in Orange dargestellt oder nach einem Aufenthalt auf einer Normalstation in Blau dargestellt verlassen haben, dann berichten viele noch über Symptome zu diesem Zeitpunkt. Sie sehen ganz oben diese Müdigkeit und Abgeschlagenheit, Fatigue, die in einem hohen Prozentsatz berichtet wird, aber auch andere Symptome, die hier noch bestehen. Und immer dann häufiger, wenn Patienten einen sehr schwierigen Verlauf hatten, also wenn sie auch auf Intensivstation betreut werden mussten. Wir stellen uns natürlich auch die Frage, wie das im Verlauf weiter sein wird. Bei Menschen, die vielleicht auch sehr lange einen Virusnachweis haben und womöglich wirklich Monate, vielleicht sogar viele Monate nach der Genesung noch unter Symptomen leiden. Und wir wissen heute wohl nur bedingt etwas über diesen Zustand, denn wir beobachten nun seit 7 Monaten diese Patientinnen mit Covid-Erkrankung und müssen noch sehr, sehr viel dazulernen. Das heißt, die Antworten werden nicht schnell und nicht einfach kommen, aber alles, was wir dazu brauchen werden, um sie zu beantworten, wird schließlich Zeit sein. Mit der Zeit werden diese Antworten kommen, indem wir nachbeobachten können, ob es hier Analogien gibt zu SARS, von denen wir relativ viel wissen, ob es Analogien zu anderen schweren Virusinfekten gibt, wo wir auch auf Langzeitbeobachtungen zurückblicken können und in etwa wissen, welche Prozentsätze der Betroffenen hier unter Folgeerscheinungen leiden. Das heißt, für ein Post-Covid-Syndrom würden wir heute verlangen, es persistieren Symptome, die eine gemeinsame Pathogenese in der ursprünglichen SARS-CoV-2-Infektion haben. Und am häufigsten wird hier Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Atemnot, aber auch neuropsychologische Symptome berichtet. Wir glauben, diesen Patienten besonders mit einer Rehabilitation Gutes tun zu können. Eine Rehabilitation, die einen multidisziplinären Ansatz verfolgen muss, weil es eben nicht nur um eine Rehabilitation der Lungenfunktion geht, sondern weil es auch darum geht, neuropsychologische Symptome oder die Folgen von Organschäden bestmöglich wiederherzustellen. Wir haben aber auch Fortschritte gemacht in den letzten 7 Monaten. Auch wenn hier selbstverständlich immer noch viele Fragen ungeklärt sind, so hat sich das Bild zur Medikation doch geklärt. Haben wir anfangs viel Hoffnung gesetzt in das Malaria-Medikament Hydroxychloroquin oder haben wir auch anderen Medikamenten eine gewisse Wirkung zugeschrieben, die sich dann nicht bestätigt hat, so wissen wir inzwischen, dass es zumindest ein paar Medikamente gibt, die eine lindernde Wirkung haben und die für einzelne Patientengruppen zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt einen Vorteil bringen können. Remdesivir, ein Präparat ursprünglich entwickelt für Ebola, dort nicht in dem Maß wirkungsvoll wie erhofft, aber mit einer Wirkung auf die Coronavirus-Infektion versehen, zumindest nachweislich eine Verkürzung des Krankenhausaufenthaltes, eine Verkürzung der schweren Krankheitsphase und damit eine verfügbare und inzwischen auch von den Behörden in Europa und in den USA zugelassene Therapie für Patienten, die einen kritischen Verlauf nehmen, das heißt Sauerstoff brauchen, unter ausgeprägten Symptomen leiden und die diese Behandlung dann über 5 bis 10 Tage als Infusion erhalten können. Eine Substanz, die gegenwärtig noch untersucht wird, wo wir noch nicht sehr viel mehr als einen Fallbericht haben, aber Studien laufen und in die auch viel Hoffnung gesetzt wird, das ist heute schon angesprochen worden, ACE2. Professor Eber hat das erwähnt als eine mögliche Erklärung dafür, dass Kinder seltener schwer erkranken. ACE2, dieser Rezeptor für den Viruseintritt, auch das ist hier ein Ansatz, womit löslichem ACE2, einem Präparat, an dem ein Oberösterreicher Professor Enninger mitgearbeitet hat, geforscht wird und wo man Hoffnungen verknüpft, vielleicht in der Frühphase der Erkrankung hier etwas Gutes für die Patientinnen und Patienten bewirken zu können. In der späteren Phase der Erkrankung hat sich ein sehr gut bekanntes Präparat, nämlich Cortison, als vorteilhaft gezeigt. Hier sind zwar noch nicht alle Fragen geklärt, es gibt auch widersprüchliche Ergebnisse, aber immerhin scheint es in der späteren Phase der Erkrankung, wenn eine überschießende Entzündung Platz greift, so zu sein, dass mit Corticosteroiden, konkret mit Dexamethason, die Sterblichkeit von Patientinnen und Patienten mit Covid-19 reduziert werden kann. Dies scheint nicht über alle Altersgruppen gleich zu sein. Besonders deutlich dürfte der Vorteil für ältere Menschen ausgeprägt sein. Und dieses Medikament gehört auch nicht in der Frühphase oder für leicht Erkrankte eingesetzt, denn dort könnten die Nebenwirkungen die Wirkungen überwiegen. Und schließlich denken wir alle an die Impfung, die wir vielleicht im Laufe des nächsten Jahres sehen werden. Bis dahin müssen wir mit der passiven Immunisierung vorlieb nehmen und haben hier die Möglichkeit, mit einem rekonvaleszenten Plasma Antikörper auf Personen zu übertragen, die sich in der Abwehr ihrer Viruserkrankung offensichtlich besonders schwer tun und mit diesem Plasma unter Umständen einen milderen Verlauf und eine raschere Genesung erfahren können. Sie sehen also noch viele Fragen offen, aber wesentlich mehr schon an Wissen vorhanden als noch im Februar und März, als wir tatsächlich im Dunkeln tappten und mit Repurposing uns allmählich herantasten mussten an eventuell wirksame Medikamente. Damit danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich über Ihre Fragen sehr freuen.
Ja, vielen Dank, Herr Dozent Lamprecht. Ich darf jetzt auch noch einmal nachfragen. Wenn es Fragen gibt, bitte in den Chat das Wort Frage schreiben, beziehungsweise Ihre Kamera vielleicht aufmachen. Im Moment kann ich aber nicht sehen. Herr Dozent, darf ich nur noch eine kurze Frage anschließen bezüglich des Post-Covid-Syndroms? Sie haben auch gesagt, man hat Erfahrungen von SARS, von MERS. Wovon geht man denn aus, von welchem Zeitraum das Menschen beeinträchtigen kann? Sprechen wir hier von Jahren, von Monaten?
Und die Erfahrungswerte, die wir von SARS haben, zeigen, dass ein Jahr nach der Infektion mit SARS-1 immerhin noch 60% der Betroffenen damals Symptome und Beschwerden beklagt haben. Und 4 Jahre danach waren es immer noch 40%. Allerdings kann man diese beiden Erkrankungen meines Erachtens nicht vergleichen. SARS hat eine wesentlich höhere Sterblichkeit, ist sehr viel öfter schwer verlaufen. Daher habe es uns nicht verwundert, dass hier auch öfter schwerwiegende Folgeerscheinungen aufgetreten sind. Wir sehen jetzt nur bei einem relativ kleinen Prozentsatz, 5 bis 10% der Betroffenen, einen schweren Verlauf, der eine Krankenhausbehandlung bedingt. Daher dürfen wir auch erwarten, dass Folgeerscheinungen in einem vertretbar kleinen Prozentsatz auftreten. Erfreulicherweise haben wir bei den Nachkontrollen der von uns in Linz betreuten Patientinnen und Patienten in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle nach 3 und nach 6 Monaten eine nahezu vollständige Normalisierung der Lungenfunktion gesehen und können also nicht davon ausgehen, dass der wesentliche Teil der Betroffenen Folgeerscheinungen haben wird.
Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ich übersehe jetzt niemand, aber ich sehe im Chat keine Anmeldung zur Frage. Ich sehe auch keine offene Kamera. Also ich glaube, es war sehr umfassend. Und wie gesagt, wenn es noch Fragen gibt, dürfen wir die ja dann auch noch im Nachhinein an Sie herantragen. Oh ja, sehe ich gerade etwas. Was kann man derzeit zum Penninger-Medikament sagen? Ich weiß jetzt leider noch nicht, wer Michaelas ist.
Die Frage kann ich so beantworten, es läuft derzeit eine Phase-2-Studie an Zentren auch in Deutschland und Österreich und es sind wohl schon deutlich über 100 Patienten in diese Studie eingeschlossen. Ursprünglich wurde in Aussicht gestellt, dass bei ungefähr 200 Patienten mit ersten Auswertungen und Ergebnissen zu rechnen sein wird. Einen Fallbericht habe ich kurz skizziert, in dem hat er sich als sehr vorteilhaft gezeigt. Der Wirkmechanismus und Ansatzpunkt klingt plausibel. Allerdings werden wir erst nach einigen mehr Patienten, die in Studien untersucht werden konnten, hier genaues wissen. Aus meiner eigenen Erfahrung am Zentrum in Linz kann ich nur sagen, wir haben in dieser Studie bislang zumindest keine unerfreulichen Nebenwirkungen gesehen. All jene Patienten, die wir in dieser Studie eingeschlossen und betreut haben, haben das Krankenhaus auch wieder als genesen verlassen. Der Rest braucht noch offensichtlich etwas Zeit. Ich hoffe, dass wir vor dem Jahresende hier erste Ergebnisse sehen werden.
Vielen Dank. Und Frau Krause hat auch eine Frage. Liebe Frau Magister Krause,
Sie aktivieren. Ja, ich schon wieder. Sie haben es jetzt vorher eh schon kurz angesprochen, auch Herr Dozent Lambrecht, aber nur noch einmal die Nachfrage. Es gab ja die Sorge, dass es zu einer Lungenfibrose kommen könnte im späteren Verlauf von schweren Covid-Erkrankungen. Da sehen Sie bisher keine Anzeichen dafür. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ich sehe derzeit keine Anzeichen, dass dies der Regelfall ist. In Einzelfällen kann das immer passieren. Nach jeder Lungenentzündung praktisch und nach jeder schweren Virusinfektion könnten hier bleibende Veränderungen vorhanden sein. Allerdings haben wir jetzt aus unseren eigenen Nachbeobachtungen, und das deckt sich auch mit den Beobachtungen aus Graz, aus Innsbruck, aus Wien, das nicht bei der Mehrzahl der Patienten, sondern ganz vereinzelt gesehen. Insofern haben wir hier, dass das offensichtlich auf Einzelfälle wird.
Danke. Vielen Dank. Ich hoffe, man hört jetzt. Eine Frage können wir noch nehmen. Herr Dozent, ich weiß nicht, ob Sie es im Chat sehen, von Andrea Riedl eine Frage. Könnten Sie bitte nochmals erklären, wie die Erkältungssymptome von Covid aussehen? Sprich, was deutet auf Covid hin, was eher auf eine normale Erkältung?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig und das umschreibt ja gerade das Dilemma, auf das wir jetzt in den Herbst- und Wintermonaten zusteuern, nämlich dass in Wirklichkeit die Verdachtsfallabklärung die größte Herausforderung ist. Das ist nicht mehr die Behandlung der bestätigten Fälle, sondern es ist die Verdachtsfallabklärung. Warum? Diese Personen präsentieren sich im Regelfall mit den Symptomen eines Atemwegsinfektes, das heißt Husten, Halsschmerzen, erhöhte Temperatur. Es können auch Gliederschmerzen sein, die aus meiner Sicht für Erwachsene eigentlich eindringlichste und vielleicht beste Trennschärfe hat der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinnes. Das ist typischerweise bei der Influenza kein Wegbegleiter. Allerdings, wer einen Schnupfen hat und dann auch nicht mehr so gut riecht, der kann auch immer den Eindruck haben, dass sein Geruchssinn leidet. Das heißt, selbst hier ist es nicht ganz, ganz einfach. Aber tatsächlich ist es leider mit der Symptomatik alleine nicht zu beantworten. Und das stellt uns ja vor die Notwendigkeit, über Teststrategien nachzudenken, wie klinisch routinierte Kolleginnen und Kollegen nach Einschätzung der klinischen Symptomatik, Erfassung auch der Umgebungsinformationen dann beurteilen können, wer ein Verdachtsfall ist und einen Test bekommen muss und wer das nicht braucht.
Gut, vielen herzlichen Dank, Herr Dozent Lamprecht. Danke auch für Ihre Fragen. Und wir kommen nun, wie gesagt, last but not least nach Deutschland zu Herrn Professor Tobias Welte. Noch einmal herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben und die Zeit sich genommen haben, uns jetzt über den neuesten Wissensstand zu informieren, über den aktuellen Wissensstand. Es tut sich hier ja laufend etwas bezüglich SARS-CoV-2 und Covid-19 aus der Sicht des Infektiologen. Herr Professor Welte, bitte um Ihren Vortrag.
Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Urban, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier zu dieser Pressekonferenz. Ich kann nur Herrn Eber recht geben, ich hätte mich lieber auf dem österreichischen Kongress mit den Kolleginnen und Kollegen getroffen, mit Ihnen getroffen, Austausch geführt. Online-Konferenzen sind ein Ersatz. Sie haben uns in dieser Krise sehr weitergeholfen, aber sie ersetzen nicht das persönliche Gespräch. Und ich hoffe sehr, dass das in einer Post-Covid-Zeit und meine persönliche Einschätzung ist, dass wir damit frühestens im Sommer 2021, vielleicht sogar erst 2022 rechnen können, dass das wieder möglich ist. Nun, ich will Ihnen ein bisschen eine Einschätzung geben, wie wir SARS-CoV-2, das Virus und die Erkrankung Covid-19 verstehen, was wir für die nächsten Monate erwarten und was das möglicherweise für uns alle als Bürger und Bürgerinnen, als Eltern, als Betreuer und Betreuerinnen unserer alten Eltern bedeuten wird. Zunächst einmal, und das scheint mir am Anfang einer solchen Darstellung besonders wichtig, Corona SARS-2 ist ein neues Virus. Es ist ein Virus, das wir nicht gekannt haben und das in keiner Weise vergleichbar ist mit anderen Viren, die bisher bekannt und behandelt worden sind. Es ist auch keine Mutante des SARS-CoV-1-Virus, der die SARS-Erkrankung 2002-2003 ausgelöst hat. Es ist zwar mit diesem Virus verwandt, hat aber eine ganze Reihe anderer Eigenschaften. Und die wichtigste andere Eigenschaft ist, dass es primär die oberen Atemwege befällt, also den Bereich von Rachen, von oberer Luftwege, während das 2002er Virus eher die unteren Atemwege befallen hat. Daraus leiten sich zwei Konsequenzen ab. Das 2002er Virus hat sehr viel schwerer krank gemacht, mit insgesamt einer deutlich höheren Sterblichkeitsrate pro Infiziertem, aber es war sehr viel schwerer übertragbar und die Übertragungsketten waren sehr viel besser zu kontrollieren. Das jetzige Virus macht insgesamt nicht so schwer krank, wenn man das auf die Menge der Infizierten überträgt, aber es ist sehr leicht übertragbar, nicht ganz so leicht wie das Influenza, das Grippevirus, aber doch deutlich mehr als alle bekannten Coronaviren. Nun, ich habe es am Anfang gesagt, Coronavirus SARS-CoV-2 ist ein völlig neues Virus und wir haben sicher am Anfang der Pandemie den Fehler gemacht, dieses Virus mit anderen, mit bekannten Viren wie zum Beispiel Influenza zu vergleichen. Aber inzwischen wissen wir, es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten. Eine der wesentlichen Besonderheiten besteht darin, dass das Virus, das Atemwegsepithel als Eintrittspforte nutzt, aber das Atemwegsepithel gar nicht besonders schädigt. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Influenza. Hier geht das Atemwegsepithel durch die Influenza-Infektion zugrunde. Man hat einen Schaden am Atemwegsepithel und die Erkrankung geht vom Epithel auf die Lungenbläschen, die Alveolen über und dann auf das Lungengewebe. Bei SARS-CoV-2 sind die Atemwegsepithelien nur gering geschädigt. Es kommt aber bei einigen Patientinnen und Patienten schon in der Frühphase der Erkrankung zu einer Viremie. Das Virus streut in die Blutbahn ein und dann werden, und das haben wir bisher noch nicht bei einem bekannten Virus gesehen, dann werden die Endothelzellen, also die Blutbahn auskleidenden Zellen, infiziert und geschädigt. Diese Endothelzellschädigung macht Ihnen auch klar, warum vor allem Patienten mit Erkrankungen, die auf andere Art und Weise das Endothel schädigen, Risikopatienten sind. Dazu gehören die Diabetiker, die übergewichtigen Patienten, also die mit einem metabolischen Syndrom oder die Hypertoniker, während Patienten mit Atemwegserkrankungen, mit Asthma, mit COPD, die bei anderen Virusinfektionen die Hauptrisikogruppe darstellen, bei SARS-CoV-2 kein wesentlich erhöhtes Risiko aufweisen. Durch diese Schädigung der Endothelzellen kommt es dann in der Lungenstrombahn, aber auch im Kapillargebiet anderer Organsysteme zu einer Steigerung der Blutgerinnungsaktivität. Es kommt zu einer lokalen Thrombenbildung und diese Thrombosierung des Kapillargebiets führt dazu, dass nicht oxygeniertes Blut von der venösen auf die arterielle Seite gelangt und damit entsteht ein Sauerstoffmangel, ein schwerer Sauerstoffmangel, der das wichtigste pathophysiologische Symptom der schweren Covid-19-Erkrankung ist. Wir haben durch diese Veränderung eher auf Endothelebene, eher durch eine Thrombosierung des Kapillargebiets bedingt, ganz andere Therapieansätze bei Covid-19. Die Beatmungsstrategien sind komplett andere, eher niedrige postexpiratorische Drücke. Die Patienten haben frühzeitig einen Zusammenbruch der endothelialen Barriere. Damit gerät Flüssigkeit in die Lunge hinein. Und wenn man sie dann vom Rücken auf den Bauch dreht, dann kann man den Gasaustausch verbessern. Das ist ein Therapieprinzip, das wir innerhalb der ersten Monate der Covid-19-Behandlung entwickelt haben und das zu einer deutlichen Verbesserung der Situation beigetragen hat. Über die Medikamente hat Ihnen ja Herr Lamprecht schon vorbildlich berichtet. Neben dem Remdesivir, dem Cortison, spielt hier die Antikoagulation, also die Verhinderung der Thrombenbildung, eine wesentliche Rolle. Und insgesamt haben wir zwischen März und Juni durch die Verbesserung der therapeutischen Prinzipien einen Rückgang der Krankenhaussterblichkeit um etwa 10-15% erreicht. Nun, damit komme ich zur Frage, mit welchen Entwicklungen müssen wir denn überhaupt rechnen? Wir hatten einen starken Infektionsanstieg in den Monaten März, April und Mai. Und ich habe Ihnen im beiliegenden Bericht zu dieser Pressekonferenz noch einmal aufgeschrieben, warum Länder wie Italien oder Spanien mehr betroffen waren als die deutschsprachigen Länder. Hier haben wir in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland auch ein bisschen Glück gehabt. Wir konnten uns besser vorbereiten. Wir haben eine deutlich bessere Krankenhausausstattung, mehr Infektionsbetten, mehr Intensivbetten. Und das hat uns in der ersten Phase der Pandemie geschützt. Frühzeitig wurden Lockdown-Maßnahmen eingeleitet. Aus heutiger Sicht würde man sicher sagen, die waren in einigen Bereichen übertrieben. Man hätte wahrscheinlich den Schulbetrieb nicht einstellen müssen, weil, wie Herr Eber schon gesagt hat, Kinder nicht besonders infektiös sind. Man hätte andere Dinge etwas lockerer sehen können, muss aber sagen, das war ein völlig neues Virus. Wir wussten nicht, was passiert, und da ist eine verstärkte Vorsichtsmaßnahme durchaus angebracht. Und natürlich sind wir durch die Verhältnisse in Italien, vor allen Dingen die Bilder aus Italien, aus China, in denen das Gesundheitssystem in Teilen komplett zusammengebrochen ist und dann wirklich die Versorgung der Menschen nicht nur mit Covid-19, sondern mit allen anderen Erkrankungen auch, auch die Versorgung der Krebspatienten, der Herzinfarktpatienten, der Schlaganfallpatienten ist deutlich schlechter geworden. Und wir wissen heute, dass für die Monate März bis Mai in den südeuropäischen Ländern die Gesamtsterblichkeit der Bevölkerung um fast als Dreifache nach oben gegangen ist, etwas, was in den deutschsprachigen Ländern vermieden werden konnte. Nun dann ist durch diese Lockdown-Maßnahmen, und ich will das, weil ja so viel Kritik am Lockdown in den Medien geübt wird, noch einmal wirklich betonen, Lockdown wirkt. Covid-19 wird erzeugt, SARS-CoV-2 wird übertragen durch Aerosole, die beim Sprechen, besonders beim Singen, beim Schreien entstehen. Und diese Aerosole werden in etwa 1,50 Meter weit getragen, unter bestimmten Bedingungen sicher auch weiter, aber das sind Ausnahmen. Und wenn man die Grundregeln, also Abstand halten, Mund-Nasen-Bedeckung tragen, um die Aerosolausbreitung zu vermeiden, und Hände- und Flächendesinfektion da, wo es angezeigt wird, wenn man die einhält, dann kann man die Infektionsübertragung ganz entscheidend reduzieren. Und es hat sich während der Pandemie gezeigt, dass natürlich weit entwickelte Maskensysteme, die wir im Krankenhaus brauchen, wie die FFP2-Masken, effektiver sind als eine Mund-Nasen-Bedeckung, aber schon die Mund-Nasen-Bedeckung reduziert die Viruslast deutlich. Mit der Wiedereröffnung des Lebens, das ist keine Frage, man kann als Gesellschaft einen Lockdown nicht über längere Zeit aushalten, weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich, ist es fast erwartet wieder zu einem Anstieg der Infektionszahlen gekommen. Und ein besonderes Risiko jetzt für den Herbst und den Winter besteht darin, dass feuchte und kalte Luft, einer der wesentlichen Risikofaktoren für die Aerosolentstehung, die Anzahl an Viren pro Aerosolbestandteil sind, und dass wir jetzt in eine Jahreszeit gehen, die für die Infektiosität deutlich schlechter ist. Und damit bekommen wir diesen Anstieg, den wir jetzt sehen, wobei zum jetzigen Zeitpunkt die Zahl an Neuinfektionen deutlich höher ist als die Zahl an Krankenhausaufnahmen, die Zahl an Intensivaufnahmen und die Sterblichkeit an Covid-19. Dafür gibt es mehrere Gründe. Grund 1, das mittlere Alter von Patienten ist deutlich jünger geworden. In Deutschland hatten wir im März, April ein mittleres Alter von 56 Jahren. Wir sind dann Ende August bei 30 Jahren gewesen und jetzt wieder auf 34 Jahre angestiegen. Und junge Patienten haben ein sehr geringes Sterblichkeitsrisiko an Covid-19. Es gibt in Deutschland nur 2 verstorbenen Fälle bei unter 20-Jährigen. Man hat hier die bessere Prognose und das drückt die Sterblichkeit. Die Gruppe, die das höchste Risiko hat, die Alten mit den Risikofaktoren, Diabetes, Hypertonus, die haben wir gut geschützt in den letzten Wochen. Wir haben weitgehend verhindert, dass die Covid-19-Infektion in den Alten- und Pflegeheimen eingebrochen ist. Und damit haben wir die Belastung des Gesundheitssystems reduziert und die Sterblichkeit niedrig gehalten. Der zweite wesentliche Grund für den Rückgang der Sterblichkeit dürfte daran liegen, dass die Mund-Nasen-Bedeckung doch gewirkt hat. Wir halten insgesamt mehr Abstand. Wir schützen uns besser. Und damit geht auch bei Infizierten die Viruslast nach unten. Und die Viruslast ist das ganz Entscheidende für die Schwere der Erkrankung. Je weniger Virus man ausgesetzt ist, umso leichter wird die Erkrankung und umso besser können wir sie überleben. Nicht umsonst kommt es gerade bei Feierlichkeiten im Familienkreis, bei Hochzeiten, bei großen Veranstaltungen, da wo Umarmung und körperliche Berührung eine wesentliche Rolle spielt, zu mehr Infektionen, weil dort mehr Virusaustausch stattfindet. Wenn wir nun in einer Zeit, in der die Infektionsrate nicht mehr durch Hotspots bestimmt ist, sondern sich wieder in der Breite ausgedehnt hat, wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, rationale, aber nicht überzogene Hygienemaßnahmen zu etablieren, vorsichtiger zu sein, zurückhaltender zu sein, dann werden wir in zwei Richtungen Probleme bekommen. Zum einen wird es zu einer Wiederaufnahme von Patientinnen und Patienten ins Krankenhaus und damit einer Überlastung des Krankenhaussektors kommen. Und zum anderen, und das ist ein viel wesentlicheres Problem fast noch, wird es dazu kommen, dass wir höhere Krankschreibungsraten im Bereich des Personals bekommen. Und dann können wir eben unsere Arztpraxen, unsere Krankenhäuser, aber auch alle anderen Infrastrukturen, Wirtschaftsbereiche nicht mehr in selben Maße betreiben, wie das der Fall war. Was habe ich für Lösungsansätze? Nun, einen hat Herr Professor Lamprecht schon genannt. Wir müssen umgehend testen. Wir brauchen Testverfahren, die schneller sind als die bisherigen. Wir arbeiten im Moment auf Hochdruck an einem Antigentest, der dann ein Testergebnis innerhalb von 30 Minuten bis einer Stunde liefert, aber der hat noch Zuverlässigkeitsprobleme. Unzuverlässige Testverfahren, gerade wenn Erkrankungen übersehen werden, nutzen einem gar nichts. Also wir müssen sehen, dass wir hier einen zuverlässigen Schnelltest entwickeln können, auf den wir in der Praxis, in der Krankenhausambulanz warten können, wenn wir dort mit unspezifischen Symptomen hingehen. Das hat Herr Lamprecht gesagt, die differenzialdiagnostische Abklärung wird das größte Problem der nächsten Wochen und Monate. Und dann brauchen wir ein gutes Nachverfolgungsmanagement der infizierten Patienten. Ich teile die vorhin ausgesprochene Meinung, dass es keinen Sinn macht, ganze Schulen, ganze Kindergärten zu schließen. Insgesamt ist die Übertragungsrate dort gering. Wir brauchen ein viel zielgerichteteres Corona-Management, um über die Zeit zu kommen. Was erwarte ich mir für das nächste Jahr? Nun, die Erwartungshaltung an einen Impfstoff war aus meiner Sicht deutlich zu optimistisch. Impfstoffentwicklung dauert Zeit. Sie braucht ausreichende Effizienz- und Sicherheitsprüfungen und gerade die Sicherheit eines Impfstoffs spielt für seine Akzeptanz eine wesentliche Rolle. Um jedoch solche Sicherheit zu bekommen, muss man mehrere hunderttausend Patienten in Studien einschließen und das dauert Zeit. Wir werden die ersten Impfstoffergebnisse Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres bekommen, aber bis wir einen in der Breite einsetzbaren Impfstoff haben, wird noch ein Dreivierteljahr vergehen. Und das bedeutet, wir müssen zumindest den Herbst und Winter 2020, 2021 mit dieser Pandemie leben. Die zweite Hoffnung, die man haben kann, ist, dass es zur Veränderung des Virus oder zu einer besseren Abwehrleistung des Wirtes kommt. Bisher haben wir keinen Anhalt dafür, dass das Virus sich wesentlich ändert, aber das kann es natürlich immer geben, hat es während Pandemien immer wieder gegeben. Hier müssen wir kontrollieren, diagnostizieren und sehen, wie sich das entwickelt. Die Abwehrleistung des Wirts kann sich bessern, indem spezifische Immunantwort erzeugt wird. Das kann auch bei Patienten passieren, die gar nicht krank sind, sondern die nur wenig Kontakt mit dem Virus haben und trotzdem Immunität aufbauen. Hierfür gibt es einige Hinweise, dass sich die Immunitätslage der Bevölkerung verbessert, aber wie ausgeprägt das ist, wissen wir auch nicht. Nun, es bleibt uns nichts anderes übrig, als auf Sicht zu fahren. Wir müssen die Infektionszahlen kontrollieren, wir müssen ausreichend testen, Hotspots identifizieren und dann versuchen, rationale Maßnahmen einzuleiten. Die Bevölkerung als Ganzes muss verstehen, dass die kleinen Einschränkungen, die die AHA-Regeln, Abstand, Hygiene, Aerosolvermeidung mit sich bringen, dass sie gegenüber den Maßnahmen eines wirklichen Lockdowns nur Petitessen sind und dass wir, wenn wir diese Regeln einhalten, insgesamt ein halbwegs normales Leben führen können. Und dann müssen wir investieren in Forschung, in neue Medikamentenentwicklung, da hat Ihnen Herr Lamprecht etwas dazu gesagt, in die Entwicklung eines Impfstoffs, um der Corona-Pandemie Herr zu werden. Ein letztes Wort von mir. Der Winter bringt natürlich auch andere Epidemien mit sich. Dazu gehört insbesondere die Influenza-Epidemie, die jedes Jahr kommt. Und gerade unter den Gefahren von Corona sind wir aufgerufen, da, wo wir uns schützen können, durch die Influenza-Impfung eine weitere Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gern für Ihre Fragen zur Verfügung.
Vielen lieben Dank, Herr Professor Welte. Ja, ich habe einiges an Fragen reinbekommen. Manche haben Sie bereits dann schon beantwortet, wie zum Beispiel, dass es eben sein kann, dass das SARS-CoV-2-Virus langsam weniger pathogen wird. Das haben Sie beantwortet. Ich darf jetzt einmal eine Frage vorlesen von Dr. Ofner. Gibt es Menschen, die sich weniger leicht infizieren, zum Beispiel, weil diese nicht so viel entsprechende Rezeptoren haben oder zum Beispiel Berufsgruppen wie Tierärzte, die häufig mit Coronaviren zu tun haben? Also wäre das, oder jemand, der viele Katzen hat zum Beispiel, Katzen haben ja auch viele Coronaviren, kann man davon irgendwie ausgehen, dass das einen gewissen Schutz darstellt?
Das ist eine kleine Nobelpreisfrage. Das wissen wir tatsächlich nicht. Wir sehen, dass die Empfindlichkeit, sich zu infizieren, individuell unterschiedlich ist. Das gilt aber für alle Infektionskrankheiten. Natürlich gibt es Menschen, die eine bessere Abwehrlage haben als andere. Frauen beispielsweise sind üblicherweise Frauen sind üblicherweise weniger infektionsempfindlich als Männer aus genetischen Gründen. Ja, das gibt es, aber dass das mit dem Kontakt zu Corona in der Tierwelt zum Beispiel zusammenhängt, da wissen wir nichts drüber.
Da wissen wir nicht so. Gut, danke. Nächste Frage von Andrea Riedl. Selbst genähte waschbare Stoffmasken, die sind ja jetzt der Renner. Haben sie überhaupt irgendeine Schutzwirkung, auch für den Träger oder nicht? Das ist die eine Frage von Frau Riedl. Und die zweite Frage ist Singen mit Maske. Also ich meine, ich nehme an, sie meint, ob die Maske beim Singen schützt die anderen.
Also grundsätzlich reduziert jede Form von Maske die Aerosolentwicklung. Der Schutz, der Eigenschutz ist geringer als der Schutz von anderen. Aber wenn man das jetzt über die 7 Monate, die wir die Pandemie haben, sieht, dann ist scheinbar die Übertragung von Viren durch das generelle Maskentragen zurückgegangen. Natürlich, selbstgenähte Masken haben weniger Effektivität als beispielsweise chirurgische Mund-Nasen-Masken in der Klinik, die sogenannten FFP1-Masken oder die FFP2-Masken. Aber sie haben eben doch eine deutliche Schutzwirkung. Singen ist ein besonderer Risikofaktor für die Aerosolentstehung. Durch die Pathophysiologie oder die Physiologie des Singens entsteht deutlich mehr Aerosol. Es sollte zumindest in geschlossenen Räumen, und hier sind beispielsweise Kirchen oder ähnliche Räume zu nennen, die besonders schlechte Lüftungsbedingungen haben, sollte es gemieden werden. Beim Singen ist vor allem darauf zu achten, dass der Abstand zwischen denen, die singen, deutlich größer ist als normal. Ich würde hier 2 Meter als Minimum, 3 bis 4 Meter eher als Soll definieren. Aber dazu gibt es auch keine wirklich geprüften Daten.
Dankeschön. Es ist noch eine Frage gekommen. Es steht hier Michaelas iPad. Ich nehme an, es ist vom Volksblatt die Anfrage. Was kann man, ich glaube, und es wird sich an den Herrn Dozent Lamprecht richten, was kann man, ist es hier weg, die Frage, entschuldigen Sie, ich muss sie nur finden wieder. Ja, genau. Was kann man zum oberösterreichischen Antigentest sagen, der im KUK derzeitig erprobt wird? Herr Dozent Lamprecht, bitte.
Ja, danke. Ich kann anschließen an das, was Herr Professor Welte bereits erwähnt hat. Die Schwierigkeiten des Antigen-Schnelltests liegen darin, dass Spezifität und Sensitivität sich eben doch vom Goldstandard-PCR-Test unterscheiden. Das heißt, es sind hier falsch positive Ergebnisse möglich, was mir weniger Sorgen bereitet, denn ein positives Ergebnis kann man ja dann durchaus nachprüfen, bevor irgendwelche weiteren Maßnahmen ergriffen werden, wie beispielsweise behördliche Absonderung etc. Aber es sind eben auch falsch negative Ergebnisse möglich. Und so könnte sich jemand in Sicherheit wiegen, obwohl er doch infiziert ist. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass die Antigen-Schnelltests, die derzeit ja schon auf den Markt drängen von mehreren Firmen, dass sie durchaus in der Lage sind, Personen in jener Phase zu erkennen, in der sie besonders infektiös sind oder eine besonders hohe Viruslast haben. Allerdings in Abstand dazu wird die Sensitivität geringer. Beispielsweise kann man bei den PCR-Untersuchungen ja den sogenannten CT-Wert mit angeben, der ein wenig ein Maß dafür ist, wie hoch die Viruslast und damit die Infektiosität ist. Wir haben in Österreich derzeit die gängige Praxis, dass wir bei einem CT-Wert von 30 oder größer davon ausgehen, dass zwar jemand noch einen residualen Virusnachweis hat, aber nicht mehr infektiös ist. Was wir momentan sehen, wenn wir PCR mit Antigen-Schnelltest vergleichen, dass wir Patienten mit einem PCR-positiven Ergebnis und einem CT-Wert irgendwo zwischen 10 und 25 im Regelfall auch im Schnelltest finden. Aber jenseits von 25, da lässt dann der Antigen-Schnelltest durchaus meistens aus. Und hier gilt es also noch zu klären, ob das relevant ist oder ob es reicht, wenn wir die finden, die gerade die höchste Viruslast haben. Und das ist gegenwärtig noch Stand von Untersuchungen, zweifellos auch in Deutschland, so wie es Herr Professor Welte angedeutet hat.
Vielen Dank. Ich habe jetzt.
Ja, es ist in Deutschland alles genauso, wie Sie es beschrieben haben, Herr Lamprecht. Selbe Entwicklung.
Ich darf jetzt noch 2 Fragen ergänzen. Die eine Frage ist noch von Andrea Riedl und ich nehme an, sie richtet sich in erster Linie auch an Herrn Professor Welte. Was sagen Sie zu aktuellen Meldungen, wonach das Virus auf glatten Oberflächen deutlich länger überlebt als bisher angenommen?
Ja, 2-teilige Antwort. Ja, Virus kann auf glatten Flächen überleben, allerdings nur in sehr niedrigen Konzentrationen. Und ob es in diesen niedrigen Konzentrationen tatsächlich infektiös ist, muss man dahingestellt sein lassen. Trotzdem sollte man gerade im Bereich der Gastronomie, überall, wo unterschiedliche Menschen an Tischen und Ähnlichem zu tun haben, ausreichende Desinfektionsmaßnahmen etablieren. Und auch im Privatleben, Hände waschen reicht übrigens aus. Das Virus ist nicht seifenstabil. Auch im Privatleben sollte man eine überdurchschnittlich gute Händehygiene ausführen.
Wenn die Hände richtig gewaschen werden, richtig und ausführlich gewaschen werden.
Ja, so ist es.
Ich darf noch eine Frage von Ernst Mauritz vom Kurier noch anschließen. Und zwar ist diese Frage an Herrn Dozent Lamprecht gerichtet. Ich darf sie vorlesen. Wenn die Lungenfunktionseinschränkungen nach 3 bzw. 6 Monaten praktisch verschwunden sind, gilt das nach bisherigen Erfahrungen auch für die anderen Post-Covid-Symptome? Also besteht die Hoffnung, dass alle Symptome beim Großteil vergehen oder ist das zu früh zu sagen?
Wir sind noch in der Beobachtungsphase. Gerade bei der Fatigue geht man eigentlich davon aus, dass so etwas wie ein chronisches Fatigue-Syndrom erst als gegeben gilt, wenn es länger als 6 Monate besteht. Diesen Beobachtungszeitraum haben wir noch nicht bei sehr vielen Patienten, sondern nur bei den allerersten, die Februar, März erkrankt sind. Aber ich persönlich gehe davon aus, nach dem, was wir bei Lungenfunktionsveränderungen sehen, dass der überwiegende Teil der Erkrankten, und ich meine hier auch die Schwererkrankten, eine vollständige Genesung erleben kann.
Vielen Dank. Ich sehe jetzt hier keine Fragen mehr. Ich darf noch eine Frage anschließen, wo mich nämlich im Vorfeld viele ersucht haben, die zu fragen. Das Thema Gurgeln, also Herr Professor Eber hat es ja angesprochen als Test für die Kinder, aber auch als Präventionsmaßnahme. Man hört jetzt sehr viel, Gurgeln möge helfen. Man soll, wenn man nach Hause geht, wie Hände waschen, am besten auch gleich gurgeln. Ist das auch eine Option oder bringt das was? Weiß man das?
Ich würde vielleicht mal anfangen. Also ein großes Problem der gesamten Corona-Pandemie ist, dass Sie jeden Tag etwas anders hören, was hilft. Und dass das ja, man das überspitzt sagt, die erste öffentliche Pandemie überhaupt ist. Vor lauter Sondersendungen im Fernsehen weiß am Ende niemand mehr, wo es eigentlich lang geht. Und wenn wir etwas gelernt haben in den letzten Wochen und Monaten, ist es, dass wir für alle Dinge, die diagnostisch, therapeutisch, prophylaktisch eingesetzt werden, dass wir vernünftig geplante Studien brauchen und einen Beweis brauchen. Und da kann man sagen, alle diese Überlegungen zum Gurgeln sind eher theoretischer Natur. Natürlich töten diese Desinfizienzien Coronavirus ab, aber ob das tatsächlich ihre Krankheit beeinflusst oder die Übertragung beeinflusst, das ist vollkommen unklar. Und man darf sich bei all diesen Dingen ja auch immer keine Illusion machen. Sie haben doch auch kleinere Nebenwirkungen. Und deshalb würde ich sagen, hier gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keinen Beleg und keinen Grund, das wirklich zu empfehlen.
Gut, vielen herzlichen Dank. Auf gut Österreichisch könnte man sagen, hüft's nix, schaut's nix. Also, ja. Aber keine wissenschaftliche
Aber manchmal schadet's halt doch, ja.
Gut, dann danke ich ganz herzlich. Ich sehe, es sind keine Fragen mehr da. Ich danke Ihnen allen wirklich sehr herzlich, dass Sie heute da dabei waren in dieser neuen Normalität. Ich hoffe, dass wir einander nächstes Jahr bei der Pressekonferenz zur ÖGB-Jahrestagung wieder auch im Realen sehen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Referenten für ihre Zeit und wünsche einen ganz tollen Kongress. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass auch Sie als Journalisten und Journalistinnen herzlich eingeladen sind und online bei dem Kongress dabei sein können. Sie finden alle Informationen dazu in unseren Presseunterlagen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, Sie können auch mich gerne anrufen. Ich werde gerne weitervermitteln und weiterleiten. Und wir werden auch den Kongress noch mit Presseaussendungen begleiten, die zu Themen, also über Themen, die jetzt nicht Covid betreffen. Somit ein herzliches Dankeschön an Sie alle. Wir dürfen uns verabschieden und ich darf nur allen wirklich aus ganzem Herzen wünschen, bleiben Sie gesund. Wiedersehen. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Urban, und bleiben Sie auch gesund.
Dankeschön, danke. Wiedersehen.
Tschüss. Wiedersehen, danke.
Danke.
Wiedersehen.
Bis dahin.
Tschüss.
Wiedersehen.